Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Ich bin Benita Radchen vom Private Banking Magazin und ich habe Verstärkung bei mir.
Genau, das bin dann wohl ich. Ich heiße Torben Lippert und alle Hörerinnen und Hörer zur neuen Folge herzlich willkommen. Das war jetzt ein kleiner sprachlicher Kniff. Benita kennt ihn schon und muss ihn nicht nochmal anhören. Alle anderen, den möchte ich es gerne ans Herz legen. Davon ab haben wir natürlich eine ganze Menge vor heute, denn in den vergangenen Tagen ist auch eine ganze Menge passiert.
Ja, du wieder mit deinen Anspielungen. Das lässt sich jetzt ja wieder auf die Branche beziehen.
Richtig.
Aber zum anderen auch auf das, was wir auch in der Redaktion gemacht haben. Denn diese Woche war es zwar draußen frostig, grau und ungemütlich, aber der Januar hat natürlich auch seine schönen Seiten, seine Möglichkeiten. Und zum Jahresanfang, da will man ja auch mal ein paar Sachen anders machen und produktiv sein.
Ah ja, sehr vorbildlicher Arbeitsspirit. Und um die Hörerinnen und Hörer da vielleicht ein bisschen mitzunehmen, wir haben beispielsweise am neuen Printplan für das zweite Heft in 2025 gesessen. Jetzt muss man natürlich sagen, viele werden sich jetzt denken, wieso zweites Heft, ich habe das erste noch nicht bekommen. Stimmt, das kommt dann bald. Aber im zweiten Heft, das können wir auch schon mal verraten, schreiben wir dann zum Beispiel über das Private Banking und das Pricing im Private Banking oder darüber, wie wichtig die Ausbildung des Bankkaufmanns eigentlich noch ist. Und genau, zum ersten Heft 2025 habe ich gerade schon gesagt, das kommt Anfang Februar dann.
Aber es ging ja auch nicht nur um unser gedrucktes Heft. Wir haben auch über neue Formate nachgedacht. Und ohne da jetzt vielleicht zu viel vorab raten zu wollen, eine Idee haben wir, die vielleicht für viele Beraterinnen und Berater im Private Banking, bei Family Offices oder Vermögensverwaltern ganz spannend ist, wird vielleicht auch mal etwas Neues und anderes als das, was wir sonst so machen.
Genau, aber jetzt machen wir erstmal das, was wir sonst so machen, nämlich das tägliche Brot- und Buttergeschäft, nämlich News und Hintergründe aus dem Private Wealth Management, aus Family Offices, Vermögensverwaltung und institutioneller Kapitalanlage.
Wobei, da haben Kollege Clemens Bär und du ja auch in den vergangenen Tagen fleißig zusammengesessen und getüftelt.
Genau, das stimmt, aber hat sich auch gelohnt, wie ich finde. Und was sich dahinter verbirgt, das erzählen wir dann jetzt gleich. Würde ich sagen, starten wir.
Absolut. Welche exklusive News ihr euch da ausgegraben habt, das kannst du uns dann gleich erzählen.
Los geht es nämlich nicht mit einem Abgang, nicht mit zwei Abgängen, sondern direkt mit über einem Dutzend Abgängen und zwar alle an einer Adresse.
Spann uns nicht auf die Folter. Welche Adresse ist das?
Die Theresienstraße 1 bis 3 in 80333 München.
Witzbold. Das hilft jetzt nun wirklich nicht weiter. Wer sitzt denn an dieser Adresse?
Genau, also wer jetzt nicht direkt alle Adressen deutscher Privatbanken oder Vermögensverwalter im Kopf hat, dem helfe ich jetzt ein bisschen auf die Sprünge. An der Adresse hat Otto BHF seinen Münchner Standort und dort hat tatsächlich, das habe ich gerade schon angedeutet, in den vergangenen Wochen und Monaten über die Hälfte des Teams gekündigt. Übrig sind am Ende jetzt nur noch ein richtiger Berater und mehrere Assistenzen sowie einige Führungskräfte.
Mit nur einem Berater in so einer großen Stadt wie München ist es vermutlich schwer, das Geschäft aufrechtzuerhalten.
Ja, das stimmt.
Wie groß war das Team denn vorher überhaupt und was ist da los?
Ja, eigentlich arbeiteten bei Otto BHF in München über 20 Mitarbeitende, also inklusive Führungskräfte und natürlich auch deutlich mehr als nur ein Berater. Einige von denen haben allerdings schon vor Monaten gekündigt. Jetzt gab es nochmal eine Kündigungswelle und die Mitarbeiter, die ja noch eine Kündigungsfrist haben, die sind nach unseren Informationen teilweise oder ganz auch freigestellt. Bei Otto BHF haben wir natürlich auch dazu nochmal nachgefragt. Ein Sprecher wollte sich aber nicht so richtig äußern.
Was heißt das? Wie geht es jetzt in München weiter?
Ja, das ist dann auch so ein bisschen unklar. Nach unseren Infos werkelt Otto jetzt natürlich gerade an Nachfolgelösungen für die Abgänge. Schließlich ist das Team dann ja vorher doch deutlich größer geworden als eben nur dieser eine Berater und einige Assistenzen. Und München ist ja jetzt auch nicht so eine unwichtige Stadt. Das hast du ja auch schon gesagt. Was wir auch noch mitbekommen haben, ist, dass wohl ein Teil der ehemaligen Mitarbeiter auch geschlossen zu einem Wettbewerber wechselt. Wer das ist, das ist allerdings noch nicht klar. Finden wir aber raus natürlich. Halt, stopp! Wir haben ein Update.
Denn zwischen der Podcast-Aufnahme und der Veröffentlichung hat sich tatsächlich noch was ergeben. Da gibt es was Neues von Otto. Torben, was haben Sie dir Neues erzählt?
Ja, wir haben von Mischa Chopp, dem Leiter des deutschen Kundengeschäfts, dann doch erfahren, dass sie die Abgänge bestätigen. Die Abgänge gibt es dann zum 1. Juli 2025, sagt Mischa Chopp. Und die betroffenen Mitarbeiter seien mehrheitlich in den vergangenen Jahren hinzugekommen. Und das, sagt Mischa Chopp auch, an der Niederlassung München sei weiterhin ein Team aus 13 Mitarbeitern tätig. man wolle jetzt die Abgänge am Münchner Standort nutzen, um die Niederlassung personell deutlich über das ursprüngliche Niveau hinaus zu verstärken. Und außerdem gehöre die Niederlassung, das sagt Schopp, seit Jahren zu den stärker wachsenden Standorten und 2024 habe man ein Rekordergebnis in puncto Kundenwachstum und Erträgen erzielt. Das war das Update.
Damit wären wir auf dem neuesten Stand und jetzt geht's einfach weiter mit dem Podcast. Neben diesen aufsehenerregenden Abgängen gibt's in der Branche gerade aber auch ganze Welle von Umzügen, Neustrukturieren und da hat zum Beispiel die Deka ein besonders spannendes Thema auf dem Tisch.
Genau, du hast gerade Umzug gesagt. Der Umzug war dann der in den neuen Vorkomplex im Frankfurter Bankenviertel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt müssen einige Mitarbeiter schon wieder ihre Kartons packen, richtig?
Genau, die Deka strukturiert ihr institutionelles Geschäft um und teilt es in zwei Bereiche auf. Einen für Sparkassen und Bundunternehmen und einen für andere institutionelle Kunden sowie Pensionskassen. Und das hat jetzt zur Folge, dass ein Teil der Mitarbeiter vom Bankenviertel nach Niederrad am anderen Ufer des Mains umziehen muss.
Ja, das kann mir schon denken, dass das heikel ist. Ich kenne mich jetzt in Niederrad nicht aus, aber natürlich sieht der Vorkomplex ein bisschen spannender aus. Wie viele Mitarbeiter sind denn betroffen?
Etwa 60 Mitarbeiter bleiben an ihrem alten Posten für den Sparkassen- und Fundbetrieb und die anderen werden auf verschiedene Konzerntöchter dann verteilt. Vor allem zum Beispiel zur DK Invest und ja, betriebsbedingte Kündigung soll es zwar nicht geben, aber wie du dir vorstellen kannst, ist allein schon die Frage, wer jetzt in welchem Gebäude bleibt oder halt umzieht und in welchem Stockwerk zum Beispiel sitzt, schon ein emotionales Thema.
Ja, und so ein Umzug ist nichts für schwache Gemüter und von diesen Umzügen gibt es ja gleich mehrere, haben wir glaube ich auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt. Die City zieht zum Beispiel gerade innerhalb Frankfurts um, allerdings mit ein bisschen weniger Personal als ursprünglich geplant, ne?
Ja, genau, das stimmt. Von den anvisierten 40 Mitarbeitern im Private Banking ist man da weit entfernt. Aktuell sind es noch ein Seniorberater, eine Assistenz, eine Investmentberaterin und der Bereichsleiter. Und dann gibt es ja auch noch Gespräche über einen weiteren spektakulären Umzug in Frankfurt. Die Commerzbank liebäugelt offenbar mit dem neuen Central Business Tower der Hellerbar.
Genau, und der ist noch gar nicht richtig gebaut, aber er wäre ein echter Hingucker und man muss ja auch sagen, das Gebäude der Commerzbank aktuell ist ja auch nicht unbedingt von schlechten Eltern, sagt man, glaube ich. Und das Neue wäre dann tatsächlich ja 52 Stockwerke und damit 205 Meter hoch. Die Bank könnte dort ab 2028, so heißt es in Medienberichten, etwa 66.000 Quadratmeter Bürofläche beziehen. Die Gespräche laufen wohl schon, fix ist noch nichts, aber ist natürlich ein Aufregerthema.
Aufregerthema und man sieht, es tut sich einiges in der Bankenmetropole.
Ja, wir sprechen also bestimmt noch häufiger über Umzüge.
Ja, das sehen wir dann in den nächsten Folgen.
Auch in der institutionellen Kapitalanlage gibt es die erste richtige Personalie oder sogar mehrere und die kommt von der Allianz Investment Management. Die hat nämlich gleich zum Jahresstart zwei wichtige Führungspositionen neu besetzt. Marius Goritsch übernimmt die Position des Geschäftsführers, während Ludovic Subran neuer Investmentchef wird.
Das klingt nach großen Aufgaben. Was genau steckt dahinter?
Ja, das Führungsduo verantwortet damit künftig die Anlagestrategie für die versicherten Gelder der Allianz-Kunden weltweit. Allianz Investment Management entwickelt und steuert eben die Anlagestrategie für diese Versicherungsprämien, die da eingenommen werden, weltweit von den Allianz-Gesellschaften. Und Skoritsch ist übrigens ein echter Allianz-Veteran. Der ist nämlich schon seit knapp 25 Jahren im Konzern.
Was hat er denn bisher so gemacht?
Zuletzt war er für die strategische Asset-Allokation des konzerneigenen Investmentportfolios zuständig. Das umfasst immerhin 700 Milliarden Euro. Allianz ist ja auch ein großer Konzern. Und sein neuer Co-Chef Subran bleibt übrigens parallel Chefvolkswirt der Allianz. Daher kennt man ihn vielleicht auch schon.
Spannend auf jeden Fall. Aber warum wurden die Führungspositionen denn überhaupt neu besetzt jetzt?
Ja, die bisherigen Chefs Klaus Stickler und Carsten Quitter gehen in diesem Jahr in den Ruhestand. Und Skoritsch und Subran haben jetzt also zwei Posten übernommen, die extrem wichtig sind, weil natürlich die versicherten Gelder von dort aus investiert werden. Und die haben natürlich auch genug Erfahrung, um da die Herren Stickler und Quitter zu beerben.
Zum Abschluss gibt es noch Nachrichten vom Bodensee, nämlich ebenfalls gleich zwei Neuzugänge beim IBB.
Genau, IBB, damit meinst du das Internationale Bankhaus Bodensee in Friedrichshafen.
Genau, die haben zum Jahresbeginn ihre Private Banking Leitung neu aufgestellt. Florian Stolzenberg übernimmt die gesamte Verantwortung für das Privatkundengeschäft. Der kommt von der Hypovereinsbank, wo er im Wealth Management in Stuttgart tätig war.
Es gab aber noch einen zweiten Neuzugang.
Gut aufgepasst, genau. Der Jürgen Heidmann kennt sich in der Bodenseeregion bereits gut aus. Der kommt jetzt dazu. Er hat jahrelang das Vermögensmanagement und Private Banking der Sparkasse Schwaben-Bodensee geleitet. Und beim IBB verantwortet er jetzt gemeinsam mit Peter Wieland den Vertrieb in der Region Bodensee-München.
Ein bisschen Hintergrund zum internationalen Bankhaus Bodensee IBB wäre jetzt vielleicht noch ganz interessant. Das ist ja nicht so eine bekannte Marke oder große Marke vor allem auch wie die Commerzbank, über die wir ja gerade zum Beispiel gesprochen haben.
Da hast du recht. Da kann ich ja mal ein bisschen mehr ausholen. Ja. Das Bankhaus wurde 1996 gegründet und gehört heute zu 94% der Würth Finanzbeteiligungs GmbH, also ist eng mit der Würth-Gruppe der gleichnamigen Familie, die man vielleicht kennt, verknüpft. Und mit etwa 180 Mitarbeitern ist sie in verschiedenen Bereichen aktiv, vom Unternehmenskundengeschäft über Private Banking bis hin zu Sportfinanzierung. Und wir können damit jetzt auch schon überleiten zu unserem heutigen Hauptteil.
Denn du hast ja schon angeteasert und auch schon ein bisschen Background gegeben. Das internationale Bankhaus Bodensee hat mit Herrn Würth und seiner Familie im Hintergrund ja einen ganz besonderen Gesellschafter, weil es nämlich ein Milliardärsfamilie ist. Und das wissen wir natürlich schon etwas länger. Dass wir aber jetzt über dieses Thema hier sprechen, ist allerdings ja eher so ein Zufall, denn wir haben so eine kleine Überschneidung zu zwei anderen News aus dieser Woche festgestellt und haben uns dann entschieden, das mal vielleicht ein bisschen genauer ins Visier zu nehmen.
Genau, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Dafür müsste man vielleicht erstmal schnell diese zwei News vermelden, damit die Verbindung deutlich wird. Die erste News betrifft Focus Asset Management. Die haben mit der langjährigen Deutschbankerin Christina Komeine eine neue Geschäftsführerin, die den Münchner Vermögensverwalter künftig gemeinsam mit Christoph Marx führt.
Soweit so normal. Die zweite News gibt dann aber vielleicht schon eher einen Hinweis darauf, über was wir heute sprechen wollen und was die Verbindung zwischen den drei Nachrichten dann auch wirklich ist.
Deswegen jetzt also direkt Nummer drei. Da geht es nämlich auch um einen Vermögensverwalter, allerdings um einen mit nur einem einzigen Kunden.
Und das musst du jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer mal ein wenig genauer erklären.
Sehr gerne. Denn dieser Vermögensverwalter trägt den Namen Pineship Capital und hat seinen Sitz hier bei uns in der schönen Hansestadt Hamburg. Und dieses Unternehmen hat vor kurzem seine BaFin-Lizenz als Wertpapierinstitut abgegeben. Deswegen bist du nochmal auf Pineship aufmerksam geworden. Das Unternehmen kanntest du nämlich schon vorher.
Ja, und da wird es dann nämlich jetzt wichtig, denn wer sich in Hamburg ein bisschen in der Vermögensverwalter- und Family Office-Szene auskennt, der kennt Pineship Capital vielleicht auch und weiß vielleicht auch, dass er ja Vermögensverwalter oder zumindest mal Finanzdienstleister mit ja nur einem Kunden ist. Denn das Unternehmen gehört zur Tschibo-Familie Herz. Der einzige Kunde war damit oder ist damit die Familie aufgeteilt auf zwei Familienzweige und dann ihre Family Office. Das Unternehmen hatte eine BaFin-Lizenz, das hast du ja schon gesagt, die es jetzt abgegeben hat. Und das ist auch dann so ein bisschen die Nachricht, über die wir dann auf das Unternehmen nochmal aufmerksam geworden sind und auf die besonderen Besitzverhältnisse.
Und mit dem Wissen können wir jetzt auch wieder den Bogen zum internationalen Bankhaus Bodensee und der Personalie bei Focus Asset Management spannen. Denn heute soll es um die Fälle gehen, in denen Hochvermögende nicht nur ein Single Family Office besitzen, das andere Vermögensverwalter mandatiert oder nur das eigene Kapital investiert, sondern in denen sie einen richtigen Vermögensverwalter mit BaFin-Lizenz haben.
Oder wie im Falle Würth, das können wir schon mal vorausschicken, eine eigene Bank, also eine eigene Banklizenz. Das kann ich allerdings schon vorweg sagen, ist eher die Ausnahme. Also, um nochmal zusammenzufassen, wir schauen heute auf Beispielfälle, in denen Vermögende Vermögensverwalter oder Banken besitzen.
Und unterscheiden auch ein bisschen bei den verschiedenen Szenarien, die es dort gibt. Denn in die verschiedenen Fälle wollen wir ein wenig Ordnung reinbringen.
Deswegen lass uns doch vielleicht einmal beim realistischsten oder vielleicht auch häufigsten Szenario starten. Nämlich, da ist ein vermögender Unternehmer, der gerne sein Kapital professionalisiert investieren möchte. So nennt man das dann immer ganz schön. Welche Möglichkeiten hat er dann denn?
Dann kann er zu seiner Bank oder einem Vermögensverwalter gehen und dort Kunde werden.
Ja.
Oder aber er sagt, ich möchte das unabhängig von Dienstleistern machen und gründet vielleicht ein Single Family Office, das solche Unternehmen dann beauftragt und auch prüft.
Und dafür braucht es ja keine Lizenz, denn erstens hat das Single Family Office ja keine richtigen Kunden, weil es sich nur um das Vermögen des Gründers dreht. Und zweitens investiert das Family Office ja auch meist gar nicht direkt. Stattdessen geht es dann ja eher so um Vermögensverwaltungsmandate bei den Banken oder Vermögensverwaltern, die auch andere Vermögensverwalter managen. Und diese Mandate werden dann ja oft nur kontrolliert, reported und so weiter.
Heißt, da sitzt dann vielleicht ein Mitarbeiter oder vielleicht auch zwei und die machen ihre Arbeit ganz gut. Mhm. Also Ausschreibungen, Controlling und Reporting, Top-Listen aufstellen und vielleicht eine strategische Asset Allocation. Der Klassiker ist jetzt natürlich, und dazu hast du schon einen Artikel geschrieben, dass vielleicht der Unternehmerkollege auf einer Messe hört, dass man jetzt so ein Family Office hat und der hört, das läuft auch ganz gut. Und dann fragt er irgendwann, sag mal, kann dein Family Officer das nicht auch für mich machen?
Ja, und das ist dann der Zeitpunkt, an dem sich dann eine der zwei Voraussetzungen verändert, die ich nämlich gerade genannt habe. Also das Family Office hat jetzt quasi Kunden, nämlich die Familie vom befreundeten Unternehmer. Der bezahlt vielleicht ja sogar auch ein bisschen Geld. Und eine BaFin-Lizenz, die braucht es dann trotzdem immer noch nicht, weil es dann meist eben nur um diese Dienstleistungen wie Reporting, Ausschreibung oder Controlling handelt. Also veränderte Voraussetzung, es gibt jetzt mehr Kunden. Unveränderte Voraussetzung, es geht erstmal nur um die Family Office Dienstleistung. Und damit haben wir eigentlich schon den ersten Fall, der sich auch an mehreren Beispielen erklären lässt, wo vermögende Familien ein Family Office, einen Vermögensverwalter besitzen, der dann auch andere Kunden betreut.
Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht das Tresono Family Office aus Köln. Denn Tresono, das ist vielleicht auch einigen am Markt bekannt, wurde eigentlich erst als Single Family Office für die Unternehmerfamilie Unger gegründet. Mittlerweile ist Tresono aber ein Multi-Family Office und reportet und schreibt auch für andere Vermögende aus. Eine eigene Vermögensverwaltung hat das Unternehmen, aber, und da ist ja der wichtige Punkt, den wir gerade angesprochen haben, nicht, zumindest auch nicht mehr.
Richtig. Zwischenzeitlich war das nämlich genau anders. Da bot Tresono eine eigene Vermögensverwaltung an und managte auch eigene Fonds. Dann gab das Unternehmen die BaFin-Lizenz aber wieder ab. Und in dieser Phase, da kommen wir wieder zu diesen beiden Voraussetzungen zurück, über die wir gerade gesprochen haben, hat sich auch die zweite Voraussetzung geändert. Das Family Office hatte also erstens mehrere Kunden und zweitens hat auch Geld investiert für diese Kunden über eigene Produkte. Und von diesem Fall gibt es dann natürlich auch nochmal deutlich mehr Beispiele als nur Tresono. Ich denke beispielsweise an Haku Trust, kennst du ja auch. Dahinter steht ja ursprünglich die Familie Quandt oder an Focam, die einst für den Kaffeeerben Andreas Jacobs investierten, als Single Family Office und heute als Multifamily Office auch aktiv sind.
Die Grenze zwischen Multifamily Office mit BaFin-Lizenz und Vermögensverwalter ist dann ja aber doch ziemlich schwammig, oder?
Ja, das stimmt allerdings. Family Office Dienstleistungen wie Reporting und Controlling bieten ja inzwischen auch viele Vermögensverwalter an. Wir hatten aber ja auch in diesem Podcast mit Raphael Moron-Zierfass auch schon einen Single Family Officer zu Gast, der gesagt hat, ja, wie kann ich denn unabhängig controllen, wenn ich mein eigenes Produkt controlle, für das ich sogar ja noch Geld kriege. Insofern sind solche Family Office dann wohl wirklich eher Vermögensverwalter als wirklich unabhängiges Family Office. Und damit können wir dann auch schon wieder zu dem Beispiel Unternehmen, die sich auch wirklich selbst als Vermögensverwalter bezeichnen und trotzdem zu Unternehmerfamilien gehören. Da hast du jetzt auch ein paar Beispiele mitgebracht.
Da können wir uns jetzt quasi wieder am Anfangsbeispiel bedienen, nämlich Focus Asset Management.
Also das Unternehmen, womit Christina Komeine eine neue Geschäftsführerin angefangen hat.
Genau. Und die Besonderheit bei Focus ist, das Unternehmen hat eine BaFin-Lizenz, bietet vor allem Produkte, aber auch Family Office Dienstleistungen an und gehört einer vermögenden Familie, ist aber nicht eben das Family Office dieser Familie.
Und jetzt musst du vielleicht einmal erklären, welche Familie das ist und wie eben diese Struktur dahinter aussieht.
Die Familie ist ein Zweig der Familie Piëch, also die Familie, die eng mit dem Autohersteller Porsche verbandelt ist. Und dieser Familienzweig hat eine Art Single Family Office, die Flotte Privatstiftung in Österreich. Focus Asset Management gehört zu diesem Konstrukt und übernimmt wohl auch einen Teil oder womöglich sogar einen Großteil der liquiden Kapitalanlage. Das ist natürlich ganz nett. Die Familie entscheidet sich, selbst zu investieren, anstatt nur auszulagern, kann aber gleichzeitig auch damit Geld verdienen.
Ja, und zumindest für das eigene Geld kommt es dann ja auch zu keinen richtigen Interessenskonflikten für die Familie. Und dass Familien ihre liquide Kapitalanlage teilweise selbst übernehmen, also in einem Single-Family-Office ja sowieso, aber sie dann auch noch in Produkte eines Vermögensverwalters gießen, das kommt tatsächlich dann auch häufiger vor. Ich kenne zum Beispiel VM Vermögensmanagement noch, das gehörte einst zur Bankiersfamilie von August von Fink, inzwischen auch nicht mehr, aber war auch ein so ein Beispiel. Dann ein Beispiel, über das wir auch schon in diesem Podcast gesprochen haben, nämlich Do Investment. Auch aus dem Süden investierte einst für die Flugzeugfamilie Dornier und hat dann auch eigene Produkte gestartet. Inzwischen gehört das Unternehmen ja der Familie Fiesmann und heißt FGTC Investments, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und die Fiesmanns wiederum haben ja auch noch ein eigenes Family Office. Aber auch da übernimmt FGTC Investments vielleicht ja einen Teil der liquiden Kapitalanlage. Also man schlägt da zwei Fliegen mit einer Klappe.
So, und wir haben ja jetzt auch schon ein wenig über Pinechip gesprochen, die bisher eine BaFin-Lizenz hatten, aber trotzdem ja nur für eine Familie tätig waren. Wie passt das jetzt ins Bild?
Ja, da muss man jetzt so ein bisschen mutmaßen, beziehungsweise es gibt zwei Szenarien. Wir konnten mit Pinechip leider nicht sprechen. Also in dem Falle sind zwei Dinge denkbar. Zum einen nämlich vielleicht, dass diese Gesellschaft zeitweise für mehrere Familienzweige gearbeitet hat und man da vielleicht regulatorisch sicher gehen wollte, weil die Familienzweige auch unterschiedliche Gesellschaften besitzen. Zum anderen geht es ja auch vielleicht um das, was und wie diese Einheit investiert. Pinechip hat seine BaFin-Lizenz abgegeben, deswegen können wir leider nicht mehr gucken, was genau die Erlaubnisse waren. Aber es gibt in Hamburg noch einen familieneigenen Vermögensverwalter, der auch eine BaFin-Lizenz hat und auch nur für diese Familie tätig ist. Also es gibt dieses Szenario tatsächlich mehrfach. Nämlich Bilton Capital. Und da geht es auch um die Herzfamilie, allerdings eben um einen anderen Familienzweig. Und teilweise gibt es da auch personelle und auch inhaltliche Überschneidungen zu Pinechip. Diese Einheit hat auch die BaFin-Lizenz noch und mit ihr, das kann man da nachschauen, die Erlaubnisse für Anlageberatung und das Eigengeschäft.
Und die Erlaubnis für Eigengeschäft braucht es dann ja eben auch, wenn es um komplexere Investments geht, also beispielsweise Hedgefondsstrategien. Also haben wir damit einen weiteren Fall abgehakt, in dem vermögende Familien Besitzer oder Teilhaber eines Finanzdienstleisters sind. Bleibt aber noch das Beispiel Internationales Bankhaus Bodensee und damit die Familie Würth.
Ja, und das Bankhaus Bodensee, das haben wir eingangs schon gesagt, ist insofern natürlich ein anderer Fall, weil es ja auch eine Vollbanklizenz hat. Und das ist dann schon eher wirklich selten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es Bankiersfamilien, aber es gibt auch vermögende Familien wie die Würths, die dann Banken kaufen oder sich an ihnen beteiligen. So hatte beispielsweise die C&A-Familie Brenning-Meyer ein Single-Family-Office mit Vollbanklizenz. Aber wie gesagt, das ist dann wirklich die Ausnahme.
Ja, und wir sprechen jetzt so über diese Fälle und haben jetzt so gesagt, nein, das sind die Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Also ich denke beispielsweise an ein Hamburger Family Office, das seine liquide Kapitalanlage in den Publikumsfonds gegossen hat, den sie allerdings nur über ein Haftungsdach beraten, aus einer anderen Gesellschaft heraus, in den sie dann aber aus dem Single Family Office heraus wieder rein investieren. Also das geht ja theoretisch auch, ist auch wieder so ein Sonderfall.
Oder die Familie Heindl, die so unzufrieden war mit den Vermögensverwaltern, dass sie über einen Spross den Vermögensverwalter Serafin gegründet hat. Und dieser Vermögensverwalter investiert einen Großteil Familienvermögen, aber nun halt auch für Endkunden.
Also Fälle und Beispiele gibt es wahrscheinlich zur Genüge und wir haben auch schon einige genannt. Aber wir sind natürlich auch noch gespannt auf weitere Beispiele, die wir vielleicht gar nicht kennen oder von denen wir noch gar nicht gehört haben. Und die können Sie uns natürlich auch gerne mal näher bringen und wie Sie uns erreichen und wie Sie uns das erklären können, das verraten wir jetzt, denn wir kommen langsam ans Ende dieser Folge.
Genau, und wie immer am Schluss der Hinweis, alle News, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie auch auf unserer Website. Die Links dazu haben wir in die Shownotes gepackt. Und wem das immer noch nicht reicht, sei nochmal gesagt, die neue Printausgabe, die erste des Jahres, das Private Banking Magazin in Papierform oder als PDF, das lässt nicht mehr lange auf sich warten. Das kommt dann Anfang Februar raus.
Richtig. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihr Feedback zu dieser und anderen Folgen. Sie erreichen uns wie immer per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder über LinkedIn. Oder Sie kommen persönlich beim nächsten Private Banking Kongress in Köln am 13. Februar vorbei. Da weiß ich auf jeden Fall, dass du auch dabei bist, richtig?
Ja, da bin ich auch vor Ort und freue mich auch schon, im Kölner Sport- und Olympiamuseum das ein oder andere Gesicht aus der Branche zu sehen. Anmeldungen sind immer noch möglich, liebe Hörerinnen und Hörer. Also vielleicht sieht man sich dann. Und bis dann die Tore zum PBK, wie wir immer so schön abgekürzt sagen, öffnen, würde ich sagen, verbleiben wir einfach erstmal mit einem Tschüss aus Hamburg.